irgendwas muss man auf jeden Fall anbieten, weil wir haben es ja jetzt an den Zahlen gesehen, die Mitarbeitenden wollen es nutzen, sie werden es nutzen. Es ist erst einmal so, dass das, was sozusagen ein KI-Chatbot als Output generiert, urheberrechtlich nicht geschützt ist. Es sollte ein kurzes Dokument sein, es sollte ein lebbares Dokument sein, es sollte kein kompliziertes Pamphlet sein von 100 Seiten, das sich sowieso keiner durchliest. Ich glaube, es ein bisschen zu einfach ist zu sagen, dass wir in Europa jetzt so ein bisschen hinterherhinken mit Entwicklung von AI wegen unserer KI-Regulierung.
KI im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Und damit bin, wie immer, ich gemeint. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das wirklich alle betrifft, die im Arbeitsalltag mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Um Datenschutz, Urheberrecht und die KI-Verordnung. Für dieses Thema habe ich Esther Anna Watorowski eingeladen. Sie ist Rechtsanwältin und bietet Webinare zur Vermittlung von KI-Kompetenz an. Ich habe Esther auf LinkedIn kennengelernt und eigentlich waren wir erst für nächste Woche zum Podcast verabredet. Aber meine Gesprächspartnerin von dieser Woche musste aus triftigen Gründen leider ganz kurzfristig absagen und Esther hat sich spontan bereit erklärt, die Aufnahme vorzuziehen. Mega gut und vielen lieben Dank nochmal dafür, Esther. Und liebe Grüße gehen auch an Alexandra raus. Wir holen unsere Podcastaufnahme auf jeden Fall bald nach. Mit Esther gehe ich heute durch die ganze Bandbreite der rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz von KI durch. Wir sprechen darüber, warum kostenlose KI-Tools im Unternehmenskontext problematisch sein können und warum selbst die Eingabe eines Namens in einen KI-Chatbot schon problematisch sein kann. Besonders spannend finde ich auch, was Esther zur KI-Nutzung generell in Unternehmen sagt. Sie sagt nämlich, wer heute im Unternehmen keine Möglichkeit anbietet, KI zu nutzen, der hat eigentlich schon verloren. Denn die Mitarbeitenden möchten KI nutzen und sie werden es auch tun, im Zweifel ohne Erlaubnis des Arbeitgebers. Eine interne KI-Richtlinie ist hier die Lösung und unverzichtbar. Wir besprechen, was reingehört und wer haftet, wenn doch mal was schief geht. Natürlich sprechen wir auch über den AI Act und seine Vorgaben von verbotenen KI-Systemen über Hochrisikoanwendung bis zu Transparenzpflichten. Esther findet übrigens, dass der AI Act besser ist als sein Ruf. Diese Folge ist der perfekte Einstieg in das Thema Recht und KI und bietet viele, viele Anknüpfungspunkte, um sich weiter damit zu befassen. Und jetzt geht's los. Ich habe ja total oft das Gefühl, dass überall dieses Thema KI so als so, es ist so toll und man kann so viel damit machen und mach doch einfach mal. Ne? Also wenn du jetzt in YouTube reinguckst, dann findet man 1000 Tutorials und die hören sich alle so toll an und ist alles so hilfreich. Aber irgendwie, wenn man dann mal drüber nachdenkt, gerade aus Unternehmenssicht, dann frage ich mich halt manchmal, ja, schön und gut, aber kann ich das überhaupt eigentlich alles so nutzen? Also ich finde, das wird halt nicht so mittransportiert, ne? Wie siehst denn du das? Also ist das Thema Recht, über das wir heute sprechen, ist das so eine manchmal vergessene Thematik bei
KI? Ich hoffe nicht, ja, und deswegen bin ich auch super gerne heute bei dir in dem Podcast, damit es eben nicht vergessen wird, weil es eben so wichtig ist. Du musst dir vorstellen, also wenn man in KI einsteigt, also was hat man vorher so benutzt als Arbeitnehmende? Also wir haben unsere Excels, Words und so weiter benutzt. Das haben viele von uns ja auch erstmal gelernt, ne? Und wenn man jetzt sozusagen ein viel mächtigeres Tool hat, dann sollte man das eben idealerweise auch lernen. Es ist ein bisschen so, als würde man, sag ich, vom Auto in eine Rakete einsteigen, ja. Wenn man in die Rakete einsteigt, dann würde man sich auch nicht sofort ans Steuer setzen, sondern auch erstmal überlegen, wie gehe ich damit um? Ja, wie kann ich das möglicherweise stoppen? Ja, und wie kann ich das unter Kontrolle halten? Und genau deswegen ist es so wichtig, natürlich sich über die rechtlichen Leitplanken einmal vorher idealerweise Gedanken gemacht zu haben.
Ja. Na, aber es ist ja schon so ein bisschen anders jetzt als bei Excel oder Word, ne? Also ich glaube,
genau.
Ich überlege gerade, habe ich mir da. Nee, da macht man sich ja, würde ich jetzt, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt Gedanken um Datenschutz, also sofern ich das halt ja nur intern verwende.
Deswegen
und ich weiß,
sage ich auch, ne, jetzt das, Rakete.
Ja,
also.
Ja, okay.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay. Also hast du denn das Gefühl, es wird schon auch unterschätzt manchmal, das Thema Recht, oder ist es schon, aber dann, also klar, man muss sich damit beschäftigen, aber hast du das Gefühl, es wird vergessen?
Ja, also Ich glaube, bei Arbeitgebern wird das oft vergessen, bei Arbeitnehmern. Ich glaube, da ist einfach eine ganz große Aufregung. Man überlegt sich natürlich, oh mein Gott, dieses Tool macht mich jetzt irgendwie viel, viel, viel besser. Das will ich jetzt einfach mal ausprobieren und lerne dann sozusagen on the go. Es ist aber tatsächlich so, dass natürlich wirklich viele Risiken damit einhergehen. Dazu kommen wir ja wahrscheinlich auch noch im Einzelnen. Ich habe auf jeden Fall heute noch ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar gibt es eine ganz interessante Umfrage von Microsoft, und die haben gesagt, dass 71% der Arbeitnehmenden in Deutschland, ja, also nicht auf der ganzen Welt oder in anderen Ländern, sondern bei uns tatsächlich, KI-Tools schon nutzen, und das ohne Freigabe im Unternehmen. Und das ist eine Umfrage aus 2024. Also ich könnte mir vorstellen, dass das mittlerweile viel mehr ist. Ja, ja. Ich denke, wenn Arbeitgeber jetzt auf mich zukommen und fragen, wird das bei uns möglicherweise benutzt, dann kann ich mit Sicherheit sagen, ja. Ja,
ja, weil sie wissen wahrscheinlich diese ganzen kostenlosen Tools. Also ich sag mal, selbst ChatGPT, ja, kannst du ja kostenlos nutzen.
Da ist es,
ne,
natürlich nochmal besonders gefährlich, Daten einzugeben. Und dazu kommen wir natürlich auch gleich, was man da so teilen kann mit so einem Chatbot und was nicht. Und also erstes Thema vielleicht, Geschäftsgeheimnisse, da hatte ich noch ein paar Zahlen mitgebracht, 38%, das ist allerdings jetzt nicht nur Deutschland, sondern ein Querschnitt aus verschiedenen Ländern, Deutschland mit dabei, der Beschäftigten haben schon sensible Arbeitsinformationen mit KI-Tools geteilt, ja, und das ohne Erlaubnis des Arbeitgebers. Also hier ist auf jeden Fall einiges zu tun. Und also wo lauern eigentlich die Gefahren? Ich habe es eben
gemacht. Darf ich mal ganz kurz, ja, ganz kurz nochmal, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber also du sagst ja, die meisten oder in vielen Unternehmen wird sehr wahrscheinlich schon mit KI gearbeitet, selbst wenn das Unternehmen es noch gar nicht offiziell wirklich zugelassen hat. Im Umkehrschluss würde man ja sagen, also liebe Unternehmen, ihr braucht es gar nicht erst verbieten, die Leute machen sowieso, also kümmert euch proaktiv drum, wie ihr es löst, oder?
Ganz im Gegenteil. Also gerade bei unternehmensinternen KI-Nutzungsrichtlinien, die ich sehr gerne als Lösung dieses Dilemmas vorschlage, ist es üblicherweise so, dass man die KI-Nutzung erst einmal verbietet und dann eben Rückausnahmen erlaubt. Ja? Also man sagt erstmal nein, nicht verwenden, sozusagen keine privaten Tools verwenden. Und dann gibt es aber eine Whitelist. Und in dieser Whitelist sind eben geprüfte Tools. Und dann wird eben den Mitarbeitenden gesagt, die dürft ihr nutzen. Irgendwas muss man auf jeden Fall anbieten. Weil wir haben es ja jetzt an den Zahlen gesehen, die Mitarbeitenden wollen es nutzen. Sie werden es nutzen. Also irgendeine Alternative muss man präsentieren, die man selbst geprüft hat. Und in so einer KI-Nutzungsrichtlinie würde man dann noch ein paar andere Dinge festlegen, also welche Daten da hochgeladen werden können und was nicht. Ja, also je nachdem, ob man jetzt on-premise sein eigenes Tool hat oder ob es eben andere Tools sind.
Würdest du denn Unternehmen überhaupt, ja, was heißt empfehlen, aber findest du es sinnvoll, wenn kostenlose Tools genutzt werden, oder ist das eh keine gute Idee? Also sollte.
Naja, also wir kommen ja noch zu den einzelnen Rechtsgebieten. Also üblicherweise ist es eigentlich keine gute Idee, diese ganz kostenlosen Tools zu nutzen. Also schon aus datenschutzrechtlichen Gründen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, du lädst nie urheberrechtlich geschützte Werke hoch, du lädst nie personenbezogene Daten hoch, ja, also nie irgendetwas dergleichen. Da muss man aber eben natürlich auch schauen, was die Belegschaft damit machen möchte. Ja, also nehmen wir mal an, jemand möchte ein Urheberrecht oder Lizenzen erwerben an dem Output. Das ist dann aber gar nicht möglich, weil also das, was die KI auswirft sozusagen, daran hat keiner ein Urheberrecht. Ja? Also nehmen wir mal an, jemand hat einen Auftrag, soll eine Werbekampagne oder so entwerfen und jeder kann das kopieren, ja, weil niemand hat ein Urheberrecht daran. Da kann es schon Probleme geben. Also so jetzt so pauschal sagen, es gibt irgendeinen guten Anwendungsfall für kostenlose Tools, selbst wenn man sozusagen nie irgendwelche wichtigen Daten dort hochlädt, kann ich eigentlich nicht sagen. Ja, also es sollte schon gut durchdacht sein.
Also ich denke jetzt mal wirklich auch ganz konkret an ChatGPT. Da weiß ich zum Beispiel, dass in der kostenlosen Variante, ich weiß, also zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass das, was ich da reingebe, auch für das Training der Modelle verwendet wird. Und in der kostenpflichtigen Variante kann ich halt entweder das einstellen, ich weiß nicht, ob man es in der kostenlosen Variante einstellen kann, beziehungsweise es ist dann halt vor ausgestellt, also dass das verwendet wird. Ne? Das ist ja schon ein sehr zentraler Punkt.
Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich ganz oft. Ja, so diese kostenpflichtigen Varianten auch von ChatGPT. Also ich möchte jetzt keine Werbung für irgendwelche Tools machen. Aber die Frage kommt tatsächlich oft. Was ich schon mal sicher sagen kann, ist, dass es mit einem kostenpflichtigen Tool, also was Datenschutzfragen anbelangt, nicht getan ist. Denn, also man braucht immer noch einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ja, das wird normalerweise erst bei den kostenpflichtigen Tools angeboten. Also beim kostenlosen Tools hat man das gar nicht. Zumindest bei ChatGPT nach meinem aktuellen Wissensstand nicht. Also es müsste auf jeden Fall eine kostenpflichtige Variante sein. Aber nichtsdestotrotz hat man dann noch weitere Anforderungen vom Datenschutz, die umzusetzen sind. Und das ist eben nicht nur, ich habe jetzt dieses kostenpflichtige Tool gekauft, damit ist alles fein. Also das ist sicher nicht so.
Lass uns doch ruhig mal beim Datenschutz bleiben, ja, also weil das ist ja wirklich ein sehr zentrales Thema bei der ganzen Arbeit mit KI. Ab wann ist denn etwas also datenschutzrechtliche oder Personen, das sind ja in der Regel personenbezogene Daten, über die wir hier reden, ja, die man dort nicht reingeben soll. Mhm. Ab wann ist denn etwas ein personenbezogener Datenpunkt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt so ein KI-System für die Recherche nach irgendwas nutze oder mal angenommen, ich mache hier die Vorrecherche für meine nächste Podcast-Folge und möchte dann etwas mehr über die Person wissen. Wenn ich jetzt den Namen, also wenn ich jetzt deinen Namen da reingeben würde, was kannst du mir sagen? Was macht Esther Watorowski? Ne, wozu hat sie sich schon mal geäußert? Ist das schon ein Datenschutzproblem?
Ja, auf jeden Fall. Also personenbezogene Daten, also der Datenschutz wird immer dann relevant, wenn wir eben personenbezogene Daten verarbeiten. Und was ist ein personenbezogenes Datum? Also das sind im Grunde alle Informationen, die eine Person identifizieren oder identifizierbar machen. Ja, also natürlich gehört da der Name dazu, gar keine Frage. Außerdem auch andere Dinge, die eine Person identifizieren können. Ja, also zum Beispiel Personalausweis, irgendwelche Finanzdaten, IBAN, bestimmte physische Merkmale einer Person. Und dann gibt es nochmal als personenbezogene Daten besonderer Kategorien eben die also sogenannten Artikel 9 DSGVO-Daten. Das sind besondere politische Meinungen einer Person. Religiöse, weltanschauliche Meinung, genetische Daten, Gesundheitsdaten, biometrische Daten, also all das, ja. Also all diese Punkte, die eine Person identifizieren oder identifizierbar machen, die gehören dazu. Die soll man idealerweise dort nicht hochladen.
Und aber jetzt
nicht
könnte
von anderen Personen.
Ja. Aber jetzt könnte ich ja sagen, ja, aber dein Name, der ist doch eh bekannt. Ich meine, du hast eine Website und da ist ein Impressum drauf und also das ist jetzt erstmal so aus meiner laienhaften Sicht kein Geheimnis. Und in Google würde ich es ja auch reingeben und danach suchen. Also wo ist da der Unterschied zwischen jetzt so einem KI-Tool und beispielsweise der Google-Suche, wie sie früher mal war?
Naja, also diese KI-Tools können natürlich auch mit den eingegebenen Daten grundsätzlich lernen, selbst wenn ich es ausschalte. Also habe ich jetzt wirklich eine Garantie, dass das niemals lernt. Ja, also ich würde es definitiv nicht hochladen. Es gibt auch einen ganz interessanten Fall von einem bekannten Datenschützer, Max Schrems, und der hat jetzt aktuell in Österreich eine Beschwerde am Laufen. Und zwar hat er bei ChatGPT sein Geburtsdatum gegoogelt, beziehungsweise nicht gegoogelt, sondern eben sich sozusagen ausspucken lassen mit seinem Prompt. Und das kam immer falsch raus, ja. Und er wollte das halt mit seinen betroffenen Rechten korrigieren lassen, beziehungsweise auch löschen lassen. Das ist super schwierig dann herauszubekommen aus so einem Chatbot, ne? Also dass diese Unternehmen, die sagen, okay, man könnte eventuell einen bestimmten Output dann eben stoppen oder man könnte zum Beispiel die Gewichtung im System so vornehmen, dass ein bestimmter Output dann nicht mehr rauskommt, aber so richtig löschen, so richtig diese betroffenen Rechte durchsetzen kann man dann bei so einem System schwierig, ja, nicht mehr. Und deswegen sollte man idealerweise keine Namen dort eintragen. Also ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich möchte auch gefunden werden mit meiner Kanzlei, aber das ist bei anderen Personen möglicherweise eben nicht so, deswegen würde ich keine Personennamen dort hochladen.
Ich stelle mir das nur echt eigentlich fast unmöglich vor, weil die Menschen nutzen es ja zunehmend auch als Recherchetool. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand, also jetzt so meine persönliche Sicht auf die Dinge, jetzt bei sowas drüber nachdenkt, ne? Weil die nutzen es halt wie Google. Und
ja.
Da hat man, ja. Also, ne, dass man jetzt im Unternehmen, nochmal auf den Unternehmenskontext bezogen, dass man jetzt nicht einfach Kundendaten da hochlädt, das ist ja völlig klar. Aber gerade bei solchen Recherchedingen oder so, finde ich das echt schwierig. Das andere große Thema, Urheberrecht, hattest du gerade auch schon mal angesprochen. Und wem gehört eigentlich das, was ich mit einer KI mache? Weil tatsächlich stellt sich die Frage ja auch oft. Ab wann wird denn das, was die KI da rausgibt, wieder meins? Also geht das? Kann ich es zum Beispiel, wenn ich es so stark überarbeite, die Sätze umstelle, beispielsweise wenn es um Text geht oder so, wird es dann irgendwann doch meins oder bleibt es ein KI-generierter Text, an dem dann niemand ein Urheberrecht hat?
Ja, ganz interessante Frage und auch eine ganz zentrale Frage. Also es ist erst einmal so, dass das, was sozusagen ein KI-Chatbot als Output generiert, urheberrechtlich nicht geschützt ist. Ja? Also es bedarf einer persönlich geistigen Schöpfung für ein Werk, das dann urheberrechtlich geschützt sein könnte. Und Prompt, den man einträgt und so ein Output, der dann rauskommt, also da hat vieles schon mit Zufall zu tun, mit den Vektoren sozusagen in dem Modell, da haben wir relativ wenig Einfluss darauf. Also es ist schon anerkannt, dass das, was sozusagen als Output rauskommt aus einem KI-Modell, üblicherweise, beziehungsweise es kein Urheberrecht daran gibt. Aber, wie du sagst, also es kann tatsächlich kommen, dass man doch ein Werk annehmen kann, das urheberrechtlich geschützt ist, wenn man eben in erheblicher Weise das Werk bearbeitet, ja, oder sich vielleicht sozusagen nur inspiriert an dem Output von dem KI-Chatbot und dann sein eigenes Werk sozusagen an dieser Inspiration schafft, ja. Also das kann passieren, aber nur an dem Output hat üblicherweise niemand ein Urheberrecht. Und das kann natürlich ein Problem sein, wenn man das im Rahmen eines Auftrags eben benutzt. Und der Kunde denkt, er bekommt jetzt ein Werk, das andere nicht kopieren dürfen, dann ist es eben nicht so. Und dann hat man möglicherweise ein Haftungsthema.
Mhm. Aber ist da nicht der Nachweis wahnsinnig schwer? Also wie will man denn nachweisen, dass etwas jetzt mit der KI nur erstellt wurde? Und man ist nicht selbst erzeugt. Also ist es am Ende eine Vertrauensfrage?
Ich glaube schon, dass es auch eine Vertrauensfrage ist. Es ist auch eine Frage von Verträgen, ja. Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, vorher vertraglich einmal zwischen Vertragsparteien zu klären, darf hier überhaupt KI genutzt werden? Oft werden die Vertragspartner sagen, ja, wir wollen Geld sparen und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr Bilder mit KI generiert. Hier soll unser Produkt einfach von der Hand gehalten werden. Dafür müssen wir jetzt nicht ein Model bezahlen, einen Fotografen und ein Studio. Und das ist für uns vollkommen in Ordnung, wenn das jetzt KI generiert ist. Wenn es für den Auftraggeber eben kein Problem ist, dass möglicherweise eben kein Urheberrecht daran erworben wird, ja, oder keine Lizenzen dann eben auch daran erworben werden können an diesem Bild, dann kann man das so machen. Aber das sollte man vorher auf jeden Fall vertraglich klären.
Jetzt gibt es ja den AI Act, die Europäische KI-Verordnung. Und darin wird ja auch tatsächlich der Umgang mit KI-Erzeugnissen thematisiert. Also wir haben da drin ja unter anderem die Transparenzpflichten, die jetzt auch, soweit ich weiß, ab diesem Jahr zum Tragen kommen. Das heißt, ich müsste ja jetzt auch, also es ist jetzt dann auch gesetzlich vorgeschrieben, dass ich ein Text, ein Bild, was auch immer, was ich mit KI habe erzeugen lassen, entsprechend kennzeichnen muss. Also du sagtest ja gerade auch schon, es ist wichtig zu wissen, wann etwas mit KI erzeugt wurde und wann nicht. Wann ist das denn für Unternehmen besonders wichtig oder welche Fälle gibt es da, wo diese Transparenzpflicht wirklich, wirklich super wichtig wird?
Also die Transparenzpflicht wird dann wichtig, wenn man Deepfakes herstellt, also Bilder oder Filme, die eben täuschend echt sind. Ja, also dann muss man eben auch hinschreiben, dass es sich um ein Deepfake handelt oder wenn es sich zum Beispiel um Chatbots handelt, ja, im Kundenkontakt. Dann möchten wir natürlich auch wissen, sind wir in Kontakt mit einem richtigen Menschen oder ist das hier ein KI-Chatbot? Ja, also da hat man dann tatsächlich auch Transparenzpflichten, um darüber aufzuklären, dass hier KI verwendet wird.
Also gerade bleiben wir bei dem Thema Chatbot, weil das ist ja wirklich etwas, was viele, auch gerade kommunale Unternehmen oder auch Stadtwerke oder Versorger auf ihren Webseiten nutzen. Ne? Also wenn ich jetzt da als Kunde zu so einem System komme, dann müsste im Prinzip wirklich am Anfang einmal gesagt werden, Sie sprechen jetzt mit einer KI und nicht mit einem echten Menschen.
Fall.
Also so ganz deutlich, okay.
Ja, gleich ganz am Anfang. Da sind die meisten wahrscheinlich auch ganz gespannt. Also das kenne ich auch. Das kenne ich auch als Kundin selbst.
Ja.
Man bin schon im Gespräch gewesen mit richtig, richtig guten KI-Chatbots. Und da ist der erste Satz auch, ja, ich bin KI-Chatbot der Firma X. Und dann gab es ein wirklich ziemlich flüssiges Gespräch. Das hat mich selbst überrascht. Ja.
Ja, das ist ja manchmal schon fast ein bisschen gruselig. Ne? Wobei ich tatsächlich habe erst vor ein paar Tagen mit meiner Mutter gesprochen, die ganz verzweifelt war. Die ist Anfang 80 und die war auch irgendwo bei einem KI-Chatbot gelandet und ist überhaupt nicht damit parat gekommen, weil der viel zu schnell geredet hat und dann eben sie nicht verstanden hat. Und also das ist schon,
okay.
Also ich glaube, für manche Menschen ist es dann auch echt schwierig. Ne? Ja.
Nee, bei mir war es so, ich war so begeistert und ich wollte das tatsächlich bei meiner Familie auch einmal präsentieren. Wir haben dann dort nochmal angerufen und dann sind sozusagen das ganze Gespräch, es ging um Terminvereinbarung, sind das ganze Gespräch durchgegangen. Am Ende habe ich gesagt, okay, jetzt aber bitte nicht diese Informationen absenden, weil das war ein Testanruf. Und hat sie gesagt, okay, ich werde es jetzt nicht weiterleiten, weil es war ein Testanruf. So,
okay.
Nicht schlecht, das war echt gut. Und es war ein wirklich sehr natürliches Gespräch. Also es war sehr interessant, ja.
Ja, ich finde es schon fast echt wirklich unheimlich, wie natürlich die sich manchmal schon anhören, diese KI-Stimmen. Ne? Also mit Lachen, mit Atem, Pausen dazwischen, mit Äs und Ös. Also ja. Aber umso wichtiger, ne, dass man dann weiß, das ist jetzt hier eben eine Maschine, mit der ich spreche und kein Mensch, damit, dass man sich da eben nicht von täuschen lässt.
Ja, ja.
Gibt es hohe Strafen, wenn ich mich nicht an diese Transparenzpflichten beispielsweise halte? Oder was regelt da der AI Act?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Strafen, die der AI Act regelt. Es ist allerdings so, dass gerade was Hochrisiko-KI und die Transparenzpflichten anbelangt, dass viele Verpflichtungen erst jetzt ab August diesen Jahres in Kraft treten sollen, beziehungsweise sie sind in Kraft, aber umgesetzt werden sollen. Und sodass jetzt erstmal natürlich nicht so viel droht, aber in Vorbereitung von diesen Umsetzungspflichten sollte man natürlich schon eben umsetzen, dass man eben diesen Transparenzanforderungen gerecht wird. Es ist allerdings so, dass also all das, was jetzt sozusagen im August diesen Jahres schon in Kraft treten soll, möglicherweise auch noch verschoben wird von der Timeline durch den sogenannten digitalen Omnibus. Das ist jetzt erstmal nur ein Gesetzesvorschlag, aber es kann sein, dass der eben sich auf bestimmte Fristen auswirken wird. Und dann wird es zu Verschiebungen von möglicherweise 1 bis 1,5 Jahren kommen.
Also wir haben einmal jetzt über die Transparenzpflichten gesprochen, die in dieser KI-Verordnung festgelegt werden. Du hattest jetzt gerade schon das Stichwort Hochrisikoklassen genannt. Also vielleicht lass uns noch mal einmal ganz kurz zumindest diesen risikobasierten Ansatz des AI-Acts erklären.
Ja, sehr gern. Also der AI-Act vielleicht erstmal ganz allgemein, das ist eine Verordnung, die gilt direkt in allen Ländern der EU. Das heißt, es ist nicht wie eine Richtlinie, die erst einmal innerhalb von 2 Jahren oder so in nationales Recht umgesetzt werden soll, sondern sie gilt direkt. Ne? Es ist ein Produktsicherheitsgesetz. Das heißt, also sie regelt eben genau diese Fragen zur Produktsicherheit, aber es ist kein allumfassendes KI-Gesetz. Haftung zum Beispiel ist dort nicht geregelt. Und sie hat eben diesen risikobasierten Ansatz. Also was genau bedeutet das? Es gibt 4 verschiedene Stufen, nenne ich das jetzt erstmal. Es geht vom minimalen Risiko bis zu einem inakzeptablen Risiko und verbotener KI. Fangen wir mal vielleicht bei der verbotenen KI an. Was genau ist verboten in der EU? Das sind zum Beispiel KI-Systeme zum Social Scoring, ja, also wie man es zum Beispiel aus China kennt. Wenn man Ordnungswidrigkeiten begeht, dann bekommt man Punktabzüge, ja. Also sowas gibt's, sowas darf es in der EU nicht geben, ja. Oder Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Teams-Call sind mit unserem Team und dann wird eben von einer KI aufgenommen, wer aufmerksam ist, wer gute Laune verbreitet und wer nicht. Ja, das ist in der EU auch verboten. Das sind KI-Systeme, die gegen die Grundwerte der EU verstoßen würden. Was gibt's aber bei uns, ist es eben verboten. Ja, und da gibt's auch sehr hohe Strafzahlungen bis 35 Millionen oder 7% des weltweiten Vorjahresumsatzes, ne? Je nachdem, was höher ist. Also sehr hohe Strafen. Dann eben Hochrisiko-KI, wie wir es eben gerade angesprochen haben. Das ist ein KI-System, also man kann sich so vorstellen, einerseits sind es KI-Systeme, die ohnehin schon in sehr hoch regulierten Bereichen sind, also zum Beispiel kritische Infrastruktur.
Energie- und Wasserwirtschaft, genau.
Ja, genau. Oder ja. Medizinprodukte, ja, so etwas. Oder KI-Systeme, die, in die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte von Einzelnen stark eingreifen würden. Hier, also die sind wirklich sehr, sehr stark reguliert. Das ist so ein Stück weit auch das Herzstück der KI-Verordnung. Ja, und da, wenn man da gegen verstößt, gibt es auch hohe Strafzahlungen, also bis 15 Millionen Euro oder 3% des weltweiten Jahresumsatzes. Und das soll jetzt tatsächlich umgesetzt werden ab August diesen Jahres. Eventuell kommt es eben zu diesen Fristenverschiebungen, aber man darf natürlich nicht damit rechnen. August ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ja, also man sollte sich schon darauf einstellen, dass eben die Regelungen im August tatsächlich 2026 in Kraft treten. Und vielleicht haben wir dann noch ein bisschen Luft, aber davon sollten wir erstmal nicht ausgehen.
Muss man so oder so, ne?
Also, genau. Ja. Und begrenztes Risiko, das gibt's auch. Also darüber haben wir uns gerade unterhalten. Also Chatbots, ja, zur Kundeninteraktion zum Beispiel oder die Herstellung von Deepfakes, also täuschend echten Bildern oder Filmen zum Beispiel oder Tonaufnahmen. Also solche KI-generierten Inhalte, da haben wir eben Transparenzpflichten. Und da gibt es auch Strafzahlungen bis 15 Millionen Euro oder 3% des weltweiten Jahresumsatzes. Natürlich gelangt man, wenn man mal einen Fehler macht, nicht gleich bei den höchsten Top-Summen. Wahrscheinlich gibt es auch erst einmal Verwarnungen und dann geht es sozusagen erstmal weiter unten los auf der Skala. Aber wir sehen also schon an diesen möglichen hohen Strafen, also wie wichtig es auch für den europäischen Gesetzgeber ist, dass der AI-Act auch umgesetzt wird. Und dann eben minimales Risiko, das ist praktisch nicht reguliert. Das sind zum Beispiel Spamfilter für E-Mails oder Videospiele. Da gibt es praktisch keine Regulierung, ne?
Wer kontrolliert denn das?
Das kontrolliert zum Beispiel die Bundesnetzagentur, soll das kontrollieren, idealerweise jetzt ab August. Es soll allerdings auch horizontal noch andere Behörden geben, die regulieren, die prüfen werden. Zum Beispiel die BaFin, also Stellen, die in bestimmten Branchen einfach sich sehr gut auskennen. Ne? Also die Bundesnetzagentur, die wird wahrscheinlich auch nicht jede KI sozusagen so gut verstehen wie bestimmte Behörden, die in bestimmten Branchen dann eben Autoritäten sind.
Du hattest gerade bei den Hochrisikosystemen gesagt, sie sind besonders stark reguliert. Da hake ich jetzt nochmal nach, weil wir ja tatsächlich uns auch an kritische Infrastrukturunternehmen wenden. Was heißt stark reguliert? Also welche typischen Vorgaben gibt es da?
Genau, also einerseits braucht man ein Risikomanagementsystem, ja, und dann auch eine Datengovernance, das heißt, man braucht die Testdaten, die Trainingsdaten, die Validierungsdaten, Testdatensätze, die müssen repräsentativ sein, die müssen richtig vollständig sein. Ja. Es muss eine Gebrauchsanweisung geben, ja, an die sich der Bediener dann auch halten kann. Beim Bediener muss es eine menschliche Aufsicht geben, also den sogenannten Human in the Loop. Und dieser Human in the Loop, also diese menschliche Aufsicht, die muss auch qualifiziert sein, um Anomalien zu erkennen, ja, und auch eingreifen zu können. Weiterhin gibt es noch Vorgaben zum Beispiel zu Cybersecurity, ja, also dass es robuste, sichere Systeme sind. Also da ist tatsächlich auch dann viel reguliert. Ja.
Wie siehst du denn selbst den AI-Act? Also es ist ja wirklich das allererste KI-Gesetz, was es überhaupt gibt auf der ganzen Welt.
Ja.
Die EU ist da ja wirklich Vorreiter. Mhm. Und ja, manchmal hört man ja aber dann auch kritische Stimmen, ne, die sagen, ach, durch diese ganze Regulierung bremst man wieder Innovationen aus. Wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Ich glaube, es ein bisschen zu einfach ist zu sagen, dass wir in Europa jetzt so ein bisschen hinterherhinken mit Entwicklung von AI wegen unserer KI-Regulierung. Ja. Also wir haben ja vorhin besprochen, also es gibt diesen risikobasierten Ansatz. Es gibt bestimmte Systeme, die sind verboten, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die verboten sein sollen. Dieses Social Scoring, Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Dann gibt es eben einen bestimmten Bereich, der sehr stark reguliert ist beim hohen Risiko. Also eben dort, wo es ohnehin schon starke Regulierung gibt, zum Beispiel bei kritischer Infrastruktur oder da, wo eben stark in Grundrechte eingegriffen wird. Das ist tatsächlich das, wie gesagt, das Herzstück, aber sicherlich nicht die meisten KI-Systeme, die unter hohes Risiko fallen. Also sind etwa 5-15% der KI-Systeme nach einer Auskunft der Bundesregierung, die unter diese Kategorie fallen. Ja, 5-15% hohes Risiko, die sehr stark reguliert sind. Der Rest ist praktisch kaum reguliert, ja, nach dem AI-Act. Also es gibt Transparenzpflichten, wenn ich Deepfakes herstelle oder halt Chatbots habe. Dann gibt es noch aktuell noch die Pflicht, dass ich bei Mitarbeitenden, die KI benutzen, dass ich da KI-Kompetenz sicherstellen muss. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel Regulierung. Ja, also bei diesem hohen Risiko ja. Und ich muss natürlich auch zugeben, dass sich alle Unternehmen, egal ob es jetzt Startups, KMUs oder große Unternehmen sind, jeder muss sich einmal Gedanken machen, was haben wir eigentlich für KI und in welche Kategorie fällt die eigentlich rein? Ja, also den Aufwand muss man sich einmal machen, das stimmt. Die meisten KI-Systeme werden aber eben nicht in diesen hochregulierten Hochrisikobereich fallen. Das heißt, also ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, zu sagen, okay, der AI-Act ist jetzt daran schuld, dass bei uns irgendwie die Innovation von KI irgendwie nicht so richtig vorangeht. Vielleicht gibt es auch andere Gründe. Da bin ich dann weniger Expertin für, aber eventuell, ja, also Gelder, Venture Capital, eventuell sollten da eben mehr Investitionen erfolgen. Ja. Wir haben ja auch viele tolle Köpfe aus Europa, die eben in den USA forschen, weil es da eben Gelder dafür gibt. Ne? Also vielleicht ist das auch eher ein Grund. Ich denke, was Regulierung anbelangt, sind im Datenschutz wahrscheinlich ein paar Baustellen. Deswegen ist auch dieser digitale Omnibus meines Erachtens auch der richtige Weg, dass man eben auch etwas vereinfacht, denn die Datenschutzgrundverordnung kam ja im Grunde vor ChatGPT und bevor dieser große KI-Hype kam, ja, und das nicht unbedingt immer alles so kompatibel. Deswegen, ich glaube, ja, also es gibt so ein paar Regulierungen, die vielleicht, wo man zumindest darüber diskutieren sollte, ja, ob man die etwas offener gestaltet. Der AI-Act, also ich glaube, dass der aber schon grundsätzlich ganz gut gelungen ist.
Also andersrum gefragt, siehst du noch irgendwo Stellen, wo du findest, da ist zu wenig Regulierung? Jetzt mal bezogen auf den AI-Act.
Also tatsächlich, wenn wir uns anschauen, was reguliert ist, nämlich also Hochrisiko-KI, verbotene KI, das sind eben nicht die meisten KI-Systeme. Also das meiste ist meiner Meinung nach nicht bis kaum reguliert. Innovationsfreiheit, würde ich sagen. Ja, sehr viel Innovationsfreiheit haben wir da. Ich würde nicht sagen, dass hier jetzt mehr reguliert werden muss. Nein.
Du hattest gerade schon das Stichwort Kompetenzpflicht angesprochen, weil das eben auch ein Punkt im AI-Act ist. Da steht ja drin, Unternehmen müssen die Mitarbeitenden, die mit KI irgendwie zu tun haben, schulen.
Ja.
Jetzt hat man ja mittlerweile, also selbst wenn man jetzt kein generatives KI-Tool offiziell in der Anwendung hat im Unternehmen, ja, kein Claude, kein Gemini, kein ChatGPT oder so, ich muss doch nur irgendein Programm öffnen, da steckt mittlerweile doch überall gefühlt KI drin. Überall habe ich auf einmal so einen KI-Assistenten. Ist das schon allein ausschlaggebend dafür, dass ich den Mitarbeiter, der jetzt mit dem, weiß ich nicht, Adobe Acrobat oder so, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch KI-Assistenten drin. Sowas reicht schon, dass ich meine Mitarbeitenden schulen muss.
Auf jeden Fall. Und diese Frage bekomme ich tatsächlich öfter. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir überhaupt jetzt keine wichtigen Daten, keine urheberrechtlich geschützten Werke hochladen in KI-Chatbots, keine personenbezogenen Daten. Wir nutzen das nur für E-Mail-Kampagnen oder Vorformulieren von E-Mails. Trotzdem, ja, trotzdem, also da fallen wir auf jeden Fall in den Artikel 4 der KI-Verordnung. Also trotzdem ist hier die KI-Kompetenz sicherzustellen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man jetzt gezwungen ist, Schulungen durchzuführen, unbedingt. Das ist keine Schulungspflicht, sondern eine KI-Kompetenzpflicht. Also wenn ich Mitarbeitende habe, die KI-Tools nutzen dürfen, dann muss ich eben dafür sorgen, dass es die KI-Kompetenz im Unternehmen gibt. Und es kann sein, ja, dass meine Mitarbeitenden sich schon richtig gut auskennen, ja, dass vielleicht einzelne Mitarbeitende die anderen sozusagen mitziehen können und mittrainieren können. Eventuell muss man von außerhalb sich auch Expertise dazu holen und eben schulen. Aber ich muss sozusagen erst einmal schauen, ja, haben wir KI, dürfen wir unsere Mitarbeitenden die verwenden und für welche Anwendungsfälle? Es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt sozusagen nur Bilder generiere für Kampagnen oder ob ich eine HR-Hochrisiko-KI habe, wo ein Human in the Loop sein muss, der Anomalien feststellen kann und eingreifen kann. Ne? Also das kommt auch darauf an, wie die KI genutzt werden soll. Ja.
Okay, aber das heißt tatsächlich, ich muss jetzt nicht zwingend auch als, sag ich mal, als ganz kleines Unternehmen da irgendwie ein riesen Schulungskonzept entwickeln, sondern es würde wirklich reichen, wenn ein Kollege, eine Kollegin sich eben intensiv damit befasst und das Wissen auch weitergibt. Ich brauche also auch keine offiziellen Zertifikate oder so, die ich nachweisen muss. Ist das richtig?
Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt ein Business geworden in der Beratungsbranche. Also da gibt es viele Kurse und sicherlich gibt es auch viele super gute Kurse. Man muss jetzt allerdings nicht ein bestimmtes Zertifikat haben. Allerdings sollte man idealerweise schon schriftlich festhalten. Also einerseits die Mitarbeitenden verpflichten auf eine KI-Nutzungsrichtlinie, das wäre perfekt. Und dann, dass die Mitarbeitenden darin auch geschult worden sind, das wäre auch idealerweise. Also alles schriftlich festhalten, weil wenn es irgendwann mal tatsächlich zum Problem kommt, dann ist es idealerweise so, dass der Arbeitgeber sagen kann, ich habe geschult, ja, oder ich habe dafür gesorgt, dass es KI-Kompetenz gibt hier bei uns im Unternehmen. Es kann intern sein, das kann man intern lösen, man kann das eben auch mit externer Hilfe machen.
Die KI, interne KI-Richtlinie, also jetzt haben wir über den AI gesprochen, der sozusagen von außen den gesetzlichen Rahmen bietet, was ich als Unternehmen von außen an Vorgaben bekomme. Jetzt lass uns mal sprechen, was nach innen an Vorgaben gemacht werden sollte. Und da ist eben ja tatsächlich die sogenannte KI-Richtlinie, glaube ich, auch das zentrale Instrument, das Unternehmen empfohlen wird. Mhm. Also wir haben tatsächlich sowas auch. Was sollte so eine KI-Richtlinie regeln? Was sollte da drin stehen?
Ja, also
drei wichtige Punkte.
ganz wichtiger Punkt, eigentlich einer der wichtigsten. Und zwar, ich denke, es sollte ein kurzes Dokument sein, es sollte ein lebbares Dokument sein, es sollte kein kompliziertes Pamphlet sein von 100 Seiten, das sich sowieso keiner durchliest, sondern einfache Sprache. Also etwas, mit dem das Team wirklich arbeiten kann, was jeder versteht, der auch nicht Jurist ist, ja. Und man sollte damit auch nicht warten, sondern man sollte möglichst bald, wenn man das noch nicht hat, so eine KI-Nutzungsrichtlinie einführen. Und was gehört da rein? Also was sollte da drin alles stehen? Also wie gesagt, kurz und idealerweise einfach erklärt. Einerseits ein Verbot der privaten KI-Nutzung, ja. Verbot der privaten Nutzung von betrieblichen KI-Systemen, aber auch Verbot der Nutzung privater KI-Accounts. Und dann sollte man eben, wie wir gerade besprochen haben, also es muss irgendeine Lösung geben, es muss mindestens ein Tool auf der Whitelist geben, das das Team auch benutzen kann. Ja, sonst kommt es eben zu dieser Schatten-KI und die Leute werden es halt trotzdem benutzen und Dinge in Chatbots hochladen, die man dort nicht haben möchte. Genau, also eine Whitelist mit den erlaubten Tools, mit den Ausnahmen von diesem Verbot. Ja, und dann sollte in der KI-Nutzungsrichtlinie auch noch stehen, welche Daten hochgeladen werden dürfen. Ja. Wenn man zum Beispiel ein On-Premise-KI-Tool hat, dann kann es eben auch sein, dass man mehr dort hochladen kann als eben zu seinem externen eingekauften Tool. Ne? Das sollte
also
man sich
On-Premise heißt, dass ich es auf meinem eigenen Server lokal betreibe und die Daten nicht mein Unternehmensnetzwerk verlassen.
Genau. Da kann man eben auch mehr hochladen, als wenn es so ein eingekauftes externes Tool ist, wo die Daten vielleicht sogar außerhalb der EU dann verarbeitet werden. Genau. Dann ethische Standards, ja, also wir wollen nicht diskriminieren und so weiter. Also all die Punkte, die dem Unternehmen wichtig sind im Zusammenhang mit der KI-Nutzung. Dann auch ganz wichtig, Zulassungskriterien für neue KI-Tools. Also wenn man pfiffige Mitarbeiter hat, die sagen, wow, ich habe jetzt hier von einem neuen Tool gehört, das wäre doch was für uns, dann sollte es eben auch Ansprechpartner dafür geben und es sollte Wege geben, wie so ein Tool geprüft wird und möglicherweise auch in Betrieb genommen werden kann. Also vor allem auch Ansprechpartner.
Ne? Dann, ja, aber man will ja nicht, man will ja auch nicht die Motivation oder die Lust der Leute ausbremsen. Ne? Und gerade in dem Feld kann man ja so unglaublich viel ausprobieren und es gibt immer wieder was Neues. Und es ist ja auch toll, wenn Leute da Bock drauf haben. Ne?
Und dafür muss es eben auch Wege geben, ne? An denen man sich wenden kann und wie so etwas dann geprüft und möglicherweise dann auch in Betrieb genommen werden kann. Ja. Mhm. Genau. Dann natürlich die Beachtung vom AI Act, von der DSGVO, weiterer gesetzlicher Regelungen. Also das sollte auf jeden Fall drinstehen. Darin sollten die Mitarbeitenden dann auch geschult werden. Also nur hinschreiben ist so eine Sache. Man sollte auch in der KI-Nutzungsrichtlinie dann schulen. Und dann natürlich auch Hinweise auf mögliche Haftung und mögliche Konsequenzen, wenn eben doch etwas schief geht, obwohl man geschult worden ist und obwohl es diese KI-Nutzungsrichtlinie gibt. Ja, damit man auch sieht, okay, das kann wirklich ernsthafte Konsequenzen haben, wenn man jetzt hier die ganzen Kundendaten hochlädt. Ne?
Haftung muss ich mir jetzt gerade mal ein Knoten ins Taschentuch machen, weil will ich eh, aber davor noch, wer schreibt denn so eine KI-Richtlinie? Also brauche ich da auch einen externen, eben juristische Beratung oder kann ich das auch selber im Unternehmen formulieren? Also muss das nicht so ein super offizielles, geprüftes Dokument sein?
Also es gibt alle möglichen Vorlagen, die man im Internet finden kann. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn da ein Jurist einmal drüber schaut. Also nicht nur mit diesen Vorlagen arbeiten, aber es gibt Vorlagen, ja. Also, und man muss sich einmal die Mühe machen, natürlich auch wirklich überlegen, also nicht jetzt einfach nur so ein Muster sozusagen raushauen und sagen, das ist jetzt unsere KI-Nutzungsrichtlinie, man muss ja tatsächlich überlegen, ne? Also wenn vor allem bei der Whitelist, welche Tools darf man denn bei uns benutzen? Also es gibt immer so diesen individuellen Bereich, ja, also man kann eigentlich nicht nur so komplett ohne juristische Kenntnis einfach ein Muster verwenden. Da muss ich hier tatsächlich schon Gedanken machen. Also so einen gewissen Aufwand hat man damit schon, ja.
Was denkst du denn, wer sollte noch beteiligt sein? Also reicht es, wenn es der Chef oder die Chefin macht oder sollten da auch noch andere Abteilungen aus dem Unternehmen mitreden dürfen?
Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Chefsache, ganz klar. Die KI-Nutzung im Unternehmen, da sollten definitiv alle beteiligt werden, alle sollten den Zugang bekommen, aber jetzt bei der KI-Nutzungsrichtlinie ist definitiv, also für mich ist das definitiv eine Chefsache.
Ja, letzten Endes ist es ja auch eine strategische Sache, ne, die ganze KI-Nutzung. Auf jeden Fall, ja. Also wenn man es wirklich sinnvoll nutzen will.
Ja.
Daher, ja, wer haftet denn, wenn jetzt, ich habe eine KI-Richtlinie und ein Mitarbeiter oder ein Kollege vergisst es halt einfach, dass er irgendwas da nicht hochladen darf im Eifer des Gefechts oder weil es einfach gerade nicht auf dem Schirm ist, dass das ein sensibler Datensatz ist oder so. Und dann kommt es raus, wer haftet?
Ja, also das ist natürlich so die Frage. Da gibt es ja einige mögliche Beteiligte, die für die Haftung in Frage kommen. Also einerseits natürlich das Unternehmen an sich, andererseits der Geschäftsführer, Anbieter der Software, gegebenenfalls auch der Arbeitnehmer. Also wer denn nun genau? Also im Arbeitsverhältnis ist es so, dass üblicherweise der Arbeitgeber bzw. eben das Unternehmen nach außen hin haften würde. Also das Unternehmen trägt eben dieses Risiko, ja, und ist für die Arbeitsmittel verantwortlich und ist eben auch verantwortlich, das Team zu schulen nach Artikel 4 der KI-Verordnung. Also das auf jeden Fall. Es ist allerdings auch so, dass es einen innerbetrieblichen Schadensausgleich gibt. Ja? Also wenn der Arbeitnehmer zum Beispiel vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat, ja, dann besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer haften oder zumindest teilweise haften kann. Ja? Der Arbeitnehmer muss praktisch sein Bestes tun und idealerweise ist er oder sie eben auch instruiert nach der KI-Nutzungsrichtlinie und den Schulungen. Und was ist, wenn es sowas nicht gibt? Ja? Was ist, wenn es keine Schulung gibt und wenn diese Compliance-Anforderungen nach dem AI-Act nicht umgesetzt sind? Dann kann es sogar dazu kommen, dass Geschäftsführer persönlich haften, also nicht nur das Unternehmen, sondern Geschäftsführer persönlich mit ihrem eigenen Vermögen. Denn die Geschäftsführenden sind verantwortlich, eben diese Compliance-Struktur aufzustellen. Ne? Wenn die das nicht machen, ja, dann hat man tatsächlich ein Problem.
Ja. Ja, jetzt haben wir ja irgendwie, also ich finde immer, wenn man sich damit befasst, dann hat man irgendwann das Gefühl, oh Gott, kann man das überhaupt alles benutzen? Also was sollte denn mehr Gewicht haben? Die Vorsicht oder, ja, Angst wahrscheinlich eher nicht, ne? Also fände ich wichtig, dass es nicht Angst ist, aber soll ich trotzdem einfach mal mutig die Dinge ausprobieren, weil man sich eben einfach trotzdem absichern kann oder ist schon sehr viel Vorsicht dabei angebracht? Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schwer tatsächlich. Ne? Also wenn man sich überlegt, wenn es im Unternehmen eben diese Richtlinie gibt, wenn man weiß, mit was für Tools man zu tun hat, welche Daten man teilen darf, welche nicht. Ja, wenn man jetzt mit externen Tools arbeitet, keine personenbezogenen Daten, urheberrechtlich geschützte Werke oder Geschäftsgeheimnisse hochlädt, ist das schon mal ziemlich, ziemlich gut. Also ich glaube, diese Leitplanken sind ganz übersichtlich. Also so kompliziert finde ich es eigentlich gar nicht. Und dann hat man eben auch den Raum, um auszuprobieren. Ne? Und das finde ich auch ganz wichtig, dass es in Unternehmen eben diese Fehlerkultur auch gibt und diese Ausprobierkultur und dass innerhalb dieser Leitplanken die Mitarbeitenden tatsächlich ausprobieren können. Was ich auch wichtig finde, ist, dass es ja nicht so eine Wissenssilos gibt, dass es auch richtig Austausch gibt im Team, ja, vielleicht indem man sich irgendwie in einem bestimmten Zeitraum immer wieder zusammensetzt und die Teams sagen, okay, das funktioniert gut, diese Prompts sind super, das funktioniert nicht so gut, dieses Tool hat uns überzeugt oder das könnte man mal ausprobieren, ja, dass es eben nicht diese Wissenssilos gibt und alle voneinander profitieren können, sozusagen von diesem Learning by Doing, ja, was KI heutzutage ganz oft bedeutet. Und ein unternehmensinternes Wiki könnte auf jeden Fall nützlich sein, ja, damit das Wissen eben auch geteilt werden kann. Vielleicht, damit man eben einen mehr so spielerischen Ansatz hat, so eine Promptathons, ja, so wie Hackathons, Promptathons, wo die Mitarbeitenden in Gruppen aufgeteilt werden und bestimmte Aufgaben lösen oder kreativ lösen oder vielleicht neue Produkte entwickeln, die Geschäftsidee komplett auf den Kopf stellen, sich was Neues überlegen, ja, und dann schaut man, ja, was ist interessant, was ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich glaube, diese Kommunikation und diese offene Trainingstest, Fehlerkultur im Unternehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man eben die Leitplanken kennt, kann man sich eben auch ausleben, ja, in diesem Bereich.
Ja, das war ein wunderbares Schlusswort, liebe Esther. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Informationen und dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Dankeschön.
Danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.